Warum hat man Psycho zu dir gesagt?
Ach, ich habe einfach gerne andere gequält.
Was?
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavritsch.
Folge 12.
Shit Moves.
Na, moin. Ja, ich habe eine Frage für den Podcast. Und vielleicht wurde die Frage auch schon beantwortet oder gestellt. Also ja, ich habe den Podcast noch gar nicht zu Ende gehört, finde ihn aber richtig, richtig gut und werde das wahrscheinlich den nächsten Tag noch machen, zu Ende zu hören. Und trotzdem frage ich diese Frage jetzt einfach mit meinem glorreichen Halbwissen. Und zwar wollte ich fragen, was so das Schwierigste für euch beide war während Corona, also worunter ihr so am meisten gelitten habt und wie ihr damit irgendwie fertig geworden seid oder ob ihr damit überhaupt fertig geworden seid. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast und wünsche euch beiden noch einen wunderschönen Tag.
Es ist voll gut, mit der Frage die Folge zu starten, weil jetzt müssen wir jetzt nicht so rumplänkeln, wer die Folge anfängt.
Genau, also hör auf rumzuplänkeln und beantworte die Frage.
Ich muss ein Bäuerchen machen, bitte.
War das für dich das Schwerste an Corona, ein Bäuerchen zu machen?
Nein, also, Moment. So.
Du weißt schon, dass ich dir da den fettesten Rülpser reinschneide, den man sich vorstellen kann.
Das ist voll ekelhaft. Stell mir doch hier jetzt kein Wasser mit Sprudel hin. Das ist sehr schwierig für mich.
Aber es war ein schöner Rülpser, kräftig.
Ich rülpse nie.
Schönes Bäuerchen.
Ich rülpse wirklich nie.
Deine Antwort auf die Frage.
Ach so, Corona. ich habe...
Corona.
Ich bin sehr geübt mit Lockdown. Du doch auch. Wann waren wir denn die letzten 4 Jahre mal weg?
Ach so. Ja, so kann man das natürlich sehen. Im ersten Moment dachte ich, du meinst, wir sind irgendwelche Kellerkinder und schließen uns ständig ein. Oder so.
Nee. Aber es ist schon so gewesen. Also ich finde, die Selbstständigkeit hatte Lockdown... ähnliche Zustände.
Okay, dann heißt das aber, für dich war der Lockdown und das Disziplinierte, überwiegend zu Hause bleiben und so, das war nicht das Schlimmste jetzt an der Phase,
nee,
richtig?
Nee, damit kam ich einigermaßen gut klar. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, wir haben ja teilweise dann hier im Büro lang gesessen, du und ich alleine. Und dann hat mich das so gestresst, dass man abends ja nicht raus durfte. Und ich weiß noch, was ich da hier im Winter mir für einen Stress gemacht habe, wenn uns die Polizei jetzt anhält. Für mich persönlich gibt es ja nichts Schlimmeres, ja. Also, dass ein Polizist mich anhält oder so. oder dass ich eine Mahnung habe oder sowas. Das stresst mich ja komplett.
Ist es das jetzt, dass das Schlimmste für dich von 2020 bis 2021 die Angst vor den Bullen war? Dass sie dich erwischen.
Ja, dass ich dann irgendwie nach 22 Uhr doch draußen bin.
Ja.
Also pass auf, für mich war sehr anstrengend, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten mussten und sie waren so stur. Also zum Beispiel haben wir gesagt, da kommt jetzt nochmal ein Lockdown. Oder als wir auch den ersten Lockdown schon diagnostizierten, nicht...
Ja, der wurde diagnostiziert. Verzeihung, Menschheit. Es sieht nicht gut aus. Sie haben Lockdown. Und die Menschheit so, was? Echt? Nein, haben wir nicht.
Als
wir machen
alles. Der erste prophezeit, ne?
Ich prophezeie. Da sitzt so eine Wahrsagerin. Menschheit, ich prophezei. Lockdown.
Ach. Mich hat einfach die Sturheit der anderen genervt. Man wusste, da kommt ein Lockdown und dann hatten wir, ich sage jetzt mal Geschäftspartner, und die sagten, nee, da kommt auf gar keinen Fall ein Lockdown. Dann wurde alles nur noch problematischer und das hat mich genervt einfach, dass man eh schon wusste, was passiert. Und ich glaube, so geht's ganz vielen, auch mit den Schulen und mit anderen Dingen. Ja, diese Sturheit.
Ja.
Und bei dir so?
Ich beneide dich ein bisschen darum, dass du das mit den Worten Sturheit und genervt beschreiben kannst. Denn ich würde mich anschließen, dem, was du beschreibst, aber bei mir hat es heftigere Ausmaße gehabt. Würdest du sagen, dass ich grundsätzlich ein depressiver Mensch bin?
Nee.
Um 2003 herum, als Pubertierender, da hatte ich das letzte Mal Phasen, in denen ich die gesamte Menschheit angeschaut habe mit einem Gefühl von, was ist das eigentlich für eine Spezies? Kann das weg?
Kennt man.
Iris, das Schlimmste für mich an Corona war, es kam wieder. Und zwar Sturheit nennst du es, das finde ich wirklich sehr sanft und lieb formuliert. abgrundtiefe Dummheit und Selbstüberschätzung von vielen. Von vielen. Die sagen, ja, ich muss doch nicht mein Leben einem Studium und einer Forschung widmen. Reicht doch ein bisschen was im Netz recherchieren. Vielleicht auch Quellen finden, die null Glaubwürdigkeit haben, aber mir daraus was zusammenreimen und dann darf ich mitreden.
Aber weißt du, ich glaube wirklich, Matthias, wenn du im Kiosk groß wirst, ne? Ich will jetzt nicht jedes Mal mit dem Kiosk ankommen, aber das ist wirklich so. Da hast du auch mit speziellen Kandidaten zu tun, die sehr stur, sehr, sehr eigensinnig.
Gebe ich dir vollkommen recht, nur weißt du, das ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass mir bewusst wurde, dass es Menschen gibt, die, ich nutze dein Wort, die stur sind. Ja? Das ist nichts Neues für mich. Nur es ist das erste Mal, dass so viel für uns alle auf dem Spiel steht bei dieser Sturheit.
Ach, ich habe das immer schon vorher gedacht auch, dass vieles einfach auch echt scheiße ist, wie Dinge laufen. Und
schon, aber weißt du, alle diese Bereiche, wo vorher Dinge scheiße laufen aufgrund der Sturheit einzelner oder vieler Gruppen oder so, ist, es sind halt immer Bereiche. Corona ist kein Bereich. Es ist schon so eine ganz neue und sehr akute Geschichte, wo die Sturheit jedes Einzelnen, der stur ist, alle anderen auf einen Schlag verletzt.
Aber jetzt mal ganz ernsthaft, da kannst du doch nicht dich die ganze Zeit darüber aufregen. Das macht dich ja fertig.
Ja, aber das ist ja auch, komm, die Frage, Iris, das ist direkt ein Shit-Move. Wir haben mit der Frage begonnen und das ist meine Antwort auf die Frage. Von mir aus alleine hätte ich das doch jetzt gar nicht erzählt. Wir haben einen Comedy-Podcast und jetzt ist wieder gute Laune. Hey, ich bin stolz, ein Mensch zu sein.
Oh Gott, lass uns niemals so ein Podcast werden, wo wir einfach gute Laune haben, obwohl wir sie gar nicht haben. Ich bin diese Woche sehr viel rumgekommen.
Ach ja?
Immer. Ja, ich war auf Twitter.
Ach, das ist für dich rumgekommen. Mein Gott, Iris, du gehst ja noch eine Stufe drunter. Zuletzt war für dich rumgekommen, du warst schon mal im Globus, du warst in der Galerie Lafayette. Jetzt ist rumgekommen für dich schon, ich war auf Twitter.
Aber pass auf, ich war nicht auf dem Twitter, das wir alle kennen, sondern ich war auf so einem Twitter, das ganz speziell war. Findom-Twitter. Financial Domination Twitter. Das ist ja Comedy-Gold, was ich da lese. Das sind Frauen, die Männer auf Twitter beleidigen und ihnen sagen...
Das ist soweit schon mal das normale Twitter.
Und ihnen sagen, du Drecksack oder du Dreckstück.
Alles normales Twitter, ja. Jetzt kommt die Besonderheit.
Überweis mir Geld. Und das hat mich so in den Bann gezogen. Ich war tagelang damit beschäftigt. Was gibt's da für Accounts? Was machen die da für Sachen?
Hast du was überwiesen?
Nein.
Hast du andere auch beleidigt? Hast du mitgemacht? Ey, Iris, das wäre doch total lukrativ. Können wir das nicht hier auch anbieten? Das machen nur Frauen. Also ich dürfte nicht, ne?
Theoretisch. Ich meine, es gibt für alles einen Markt.
Okay, dann machen wir so. Schreibt uns an info@arouse.de oder an unsere Instagram-Accounts, gerne auch an coupleof_podcast, wenn ihr von uns für Geld beleidigt werden wollt. Wir stehen noch am Anfang, wir sind relativ günstig, wir sind aber kreativ, wir können uns kreative Beleidigungen einfallen lassen. Also du Schwein, das ist für uns, das ist noch nicht das höchste der Gefühle, wir können besser.
Aber diese, ich sag jetzt mal, Community, nicht unsere Community, sondern diese Findom-Community hat auch eine schwere Krise, Matthias.
Iris, wir machen unsere Community auch gerade zu einer Findom-Community. Also, was ist die Krise? Lass uns unsere Community vorbereiten auf die Krise.
Die jungen Frauen seien nur noch auf schnelles Geld aus.
Nein!
Die wollen, ich weiß jetzt auch nicht, ich musste dann noch herausfinden, was die älteren Herren gerne für Beleidigungen hätten oder wie das Ganze noch anders ablaufen soll.
Ah, die widmen sich nicht genug. Ja. Die machen generische Beleidigungen wahrscheinlich, oder? Dass sie dann einfach nur so, ja, wie ich gerade meinte, du Schwein.
Und hey, das ist total faszinierend.
Und dann war da die retweeten du Schwein einfach. Die machen noch nicht mal einen neuen Tweet. Und damit sind sie aufs schnelle Geld aus.
Das war völlig faszinierend. Die haben dann zum Beispiel, waren die schick essen, die Frauen.
Ja.
Und dann haben die ihr Essen abfotografiert, die Rechnung daneben und schreiben dann hin, und jetzt überweis mir das Geld, du Dreckschwein.
Und dann sitzen sie dort und bezahlen die Rechnung nicht, bis irgendwer auf Twitter das liest und ihnen das überweist.
Das ist einfach großartig.
Ja. Hast du ein Fazit aus der Geschichte oder gehen wir direkt zur nächsten Sache, was du noch erlebt hast?
Ein Fazit noch nicht, aber Interesse.
Okay.
Ja.
Interesse ist da.
Also.
Ich bin gespannt, ob wir Nachrichten bekommen.
Aber ich kann andere nicht beleidigen. Das ist nicht so mein Ding.
Okay, das überlässt mir. Ich versetze mich einfach in meinen 15-jährigen
Zustand. Ich würde ehrlich gesagt höflich fragen. Ich würde ja mein Essen abfotografieren und die Rechnung dann jemanden würde halt eher höflich fragen. Hallo zusammen, würde mir jemand das Essen bezahlen?
Iris, ich habe direkt eine TV-Show-Idee. Zwei Frauen, beide machen ihre jeweilige Strategie und dann wird geguckt, wer bekommt schneller das Geld überwiesen.
Mhm.
Die eine schreibt halt, so ihr Schweine, wer zahlt mein schönes Essen? Und du sitzt da und schreibst halt, wie wäre deine Formulierung?
Hallo zusammen. Ich war gerade essen und ich wollte mal fragen, ob irgendjemand von euch vielleicht noch einen kleinen Obolus übrig hätte.
Iris, ich glaube, du kannst die Findom-Karriere an den Nagel hängen. Das wird nix, Iris. Aber ich finde es als Geschichte eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema Shit Moves.
Hey, ich habe eine ganz tolle Nachricht zum Thema Shit Moves bekommen.
Oh, okay.
Das Thema
Shit Moves. Ich lese die Nachricht mal vor, ja?
Okay.
Ich habe gerade euren letzten Podcast gehört. Ich habe mich so wiedererkannt. Leider. Ich habe mein Leben lang Menschen manipuliert. Ich habe regelrecht Techniken entwickelt und diese sehr erfolgreich. Skrupel waren mir fremd. Ich bediente mein Ego und meinen Ehrgeiz. Beruflich ging es nur bergauf. Freunde hatte ich keine. Je älter ich werde, in Klammern 70, desto bewusster wird mir mein Verhalten. Leider habe ich vielen Menschen geschadet und wehgetan. Also zuallererst bin ich erstmal fasziniert. Wir haben wirklich Leute, die uns zuhören, die sind so 15 und dann sogar 70. Das ist total irre.
Ja, ich finde es total krass, dass Volker Bouffier uns hört. Ich habe nämlich geguckt, das passt. Der ist 70. Und die Beschreibung passt perfekt. Nein, Entschuldigung an
Liebe
den...
Liebe Grüße gehen raus an Kurt. Ich hoffe, das ist okay, dass ich nur den Vornamen nenne.
Aber ich finde das ja schön, dass man zu Lebzeiten noch an einen Punkt kommt, wo man sagt, Mist, das war nicht der richtige Weg.
Weißt du, ich bin ja jetzt 35.
Halb so alt wie Kurt, Iris.
Genau.
Es wird Zeit.
Halbzeit, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, werde ich skrupellos? Oder bleibe ich so wie bisher?
Da ist schon der erste Shit-Move. Wenn du fragst, werde ich skrupellos, implizierst du seist es noch nicht.
Nein, aber schau mal, also wenn man jetzt selber Karriere machen will und dann guckt man sich so vielleicht andere an und sieht, wie die so ihren Weg vorangehen und merkt, da ist ein bisschen was Skrupelloses mit dabei.
Ja.
Boah, einige machen so ein paar Shit-Moves und so. Ne?
Ja. Manche auch nur.
Und dann fragt man sich so, ja, muss ich jetzt auch so werden, damit man da überlebt und weitergeht oder nicht? Also ich bin da jetzt mal ganz offen, solche Gedanken hat man halt manchmal. Ne?
Okay, aber ich kenne einen guten Podcast, den du dir anhören kannst.
Mhm.
Couple Off, da ist Folge 10, ist Games.
Mhm.
Und da ist eine Strategie erklärt, die heißt Tit for Tat. Iris, du wirst viel mehr in den Spiegel schauen können, wenn du als Antwort auf einen Shit-Move, der mit dir gemacht wird, selber mit einem Shit-Move reagierst, aber du hast halt mit Vertrauen und ehrlich und aufrichtig die ganze Interaktion begonnen.
Hm.
Weil wenn du selber anfängst, skrupellos zu sein, dann schaust du nicht gerne in den Spiegel.
Ja, das glaube ich auch.
Aber wenn du dich wehrst, wenn jemand anderes es tut, dann schon.
Und ich habe wirklich, ich habe da diesen Aberglauben, dass ich das den Leuten ansehe und dass wir alle das den Leuten ansehen. Man sieht es im Gesicht, was man für ein Leben führt.
Ja.
Und ich habe, also jetzt mal ganz ehrlich, mit 35, die Antifaltencreme, die kann noch so toll sein. Ich habe das Gefühl, ich muss echt aufpassen, wie ich mein Leben führe, damit ich mit über 40 immer noch gut aussehe.
Willst du mal eine Solo-Folge machen, Couple of Beauty Hacks?
Ah, absolut. Dann also würde ich wirklich nur so... So Sachen, wie man durchs Leben geht, ja? Was
okay.
Das mit dem Gesicht
macht. Wie man
macht.
Durchs Leben geht, dann bin ich wieder dabei. Beauty Hacks, sorry, da kann ich nicht so, ich kann dich interviewen. Das
aber ich denke da voll oft drüber nach, weil voll viele machen falsche Entscheidungen, mit 30, 40 Jahren. Und dann merken die, oh, das Gesicht sieht nicht mehr so gut aus. Haha, warum wohl?
Ja.
Und dann kommen sie mit Botox an und das wird auch nicht besser. Ja, das wollte ich nur sagen.
Okay, und in der Folge heute reden wir sehr konkret über diese Shit-Moves, die man machen kann, um schlechter auszusehen. Um ungerner in den Spiegel zu gucken. Heute reden wir über die in der letzten Folge angekündigte schwarze Rhetorik. Über die aggressiven Methoden, über die Heuristik in der Rhetorik.
Ich hab einen Shit-Move der Woche.
Okay, erzähl.
Der Shit-Move, ich nenne ihn mal Shit-Move März.
Ja.
Dass man alles als einen Erfolg verkauft, egal wie beschissen es gelaufen ist, ja. Wir haben ja alle das Triell gesehen und ja, Laschet war jetzt nicht so der Knaller im Triell, ne?
Aber er hat gespürt, wie uns der Wind der Veränderung ins Gesicht bläst.
So sieht's aus.
Das ist doch immerhin.
Und mehr, Friedrich Merz.
Und er konnte Worte zählen. Ich mache es nicht. 3 Worte.
Ja. Und Friedrich Merz hat das als einen absoluten Erfolg verkauft. Und Frank Thelen hat ihm auch noch zugestimmt.
Ja.
Und da habe ich gedacht, Leute, ihr habt das doch auch gesehen. Aber das ist dieser Shit-Move.
Ja. Und ich finde es zwar auch einen Shit-Move, den du da machst. Da kommen wir direkt. Nee, aber einen guten. Einer, der mir sehr gefällt. Nämlich, dass du den Namen derjenigen, die ihn verwenden, drauf stempelst. Das ist eine Variante vom Labeling, worüber wir in der letzten Folge geredet haben. Das wäre auch jetzt zum Beispiel ein Shit-Move, den ich gerne nehmen würde. Guck mal, man kann neutral labeln als Manipulationstechnik, wie wir letztes Mal besprochen haben. Das ist einfach nur taktische Empathie, den anderen dazu bringen, mehr von sich zu erzählen, indem man labelt und sagt, du wirkst auf mich gerade so. Das ist eine Form von Labeling. Die finde ich okay. Die andere ist, wirklich wie einen Zettel jemanden auf die Stirn kleben, ja, wo drauf steht dumm. Oder Trump hat es zum Beispiel gemacht, immer Crooked Hillary. Das hat er mit allen möglichen Personen gemacht.
Was heißt das auf Deutsch?
Hinterlistige, verlogene, warte, lass mich mal nachschauen, weil es ist sowas Korrupte. Crooked. Schief, krumm. Unehrlich, ja. Die unehrliche Hillary. Und das ausgerechnet von ihm. Oh, das war ein Shit-Move von mir. Ad hominem. Aber okay. Wir haben einige Shit-Moves heute zu machen. Mir geht's darum, Labeling in dieser Variante, dass man jemanden an den Namen eine Scheiße dran klebt und es damit dann zum Teil der Identität von jemandem macht und das auch noch dann oft wiederholt, so dass es wirklich sich in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit einbrennt. Das ist ein Shit-Move, der auf dem Schulhof auch schon gemacht wird.
Wurdest du mal mit was gelabelt?
Das war ja klar, dass du mich das jetzt fragst. Ja, viel. Ich wurde auch gemobbt. Als Kind, ja. Wurden wir, glaube ich, fast alle.
Womit hat man dich gelabelt?
Neben Streber, was ich, glaube ich, schon mal erzählt habe, was mich auch geärgert hat, gab es, ich glaube, irgendwann war ich mal der Psycho im Internat.
Warum nur?
Ey, findest du, ich bin ein Psycho?
Nein, aber du bist schon krass, ja. Warum hat man Psycho zu dir gesagt?
Ach, ich habe einfach gerne andere gequält.
Was?
Nein, das ist Quatsch. Es wird irgendwas gegeben haben, woran ich mich gerade auch nicht mal mehr erinnern kann, wo ich vielleicht einen Wutanfall hatte und den auch nicht für mich behalten habe, sondern ja, ich war manchmal jähzornig. Du hast mich, es muss sowas gewesen sein wie dieser Moment, Iris, wo du mich mal erlebt hast, wo ein Drucker nicht funktioniert hat und ich diesen Drucker dann verprügelt habe. Ich habe mit dem Drucker geredet, als wäre...
Oh Gott, ich habe Tränen gelacht. Ich war einerseits so erschrocken und auf der anderen Seite, also ich habe dich ja die ganze Zeit beobachtet und ich habe wirklich Tränen gelacht, wie du komplett ausartest.
Ja, und sowas ist irgendwie mal vorgefallen.
Aber ich kann es verstehen. Ja. Ich möchte mir auch nicht von einem Drucker mein Leben bestimmen lassen.
Exakt. Und das war der Grund, warum man mich dann Psycho eine Weile genannt hat. Aber ja, sowas haben wir alle mal. Weißt du?
Nein, Matthias, nein. Keiner verprügelt einen Drucker.
Doch, es gibt Videos davon gehen viral im Internet, wie Leute eine Tastatur zerschlagen, einen Monitor aus dem Fenster werfen und so. Ich bin damit nicht allein. Ich will mich zumindest nicht damit allein fühlen. Hey, in dem Sinne seid ihr doch auch Psychos, oder? Ich habe aber übrigens eben nachgeschaut, was Psychopathie eigentlich per Definition ist. Psychopathen manipulieren und handeln, ohne Reue zu empfinden. Sie lügen, betrügen und nutzen ihre Mitmenschen geschickt aus. Dabei sind sie ausgesprochen risikobereit und verhalten sich verantwortungslos. Genau das, worüber wir gerade sprechen.
Und damit, was, bist du das? Oder?
Nein, das ist eigentlich dann eine falsche Verwendung des Begriffs, wenn man mich wegen eines Wutanfalls Psycho nennt. Was war bei dir das Label? Womit wurdest du gelabelt?
Oh Gott, also ich glaube Biris, war.
Du hast, wann war das noch, in der Grundschule?
Ja.
Hast du da mit Binding Lager im Unterricht gesessen und zwischendurch eingezischt?
Aber ich war halt die aus dem Kiosk und dann hatte ich schnell so den Namen Biris.
Iris, ja. Ja. Okay.
Und später war es dann Irre Iris.
Die Irre Iris?
Mhm.
Was war das bei dir?
Dass ich einfach auch mal sauer werden kann.
Aha. Hast du nicht eben noch gesagt?
Ich habe keine Wutanfälle gehabt. Aber bei mir wird's ja dann eher, wenn ich so richtig sauer werde, dann wird's anders.
Das ist es aber, Iris. Dann ist das auch deine Form von Wutanfall. Die äußert sich dann einfach
anders.
Die
wird nicht laut bei mir.
Genau, genau.
Bestimmt.
Ja. So bestimmt, also ich meine, bestimmt ist schon wieder so ein kleiner Euphemismus wie vorhin das Wort stur. Bestimmt, ja. Aber so bestimmt, dass Leute darauf kommen, zu dir zu sagen, die irre Iris.
Das war mal auf der Arbeit.
Aha.
Die haben da im Flur Fußball gespielt und dann haben die ganze Zeit den Ball gegen meine Tür geschossen.
Ja.
Und ich hatte voll Stress, ich musste halt noch was fertig machen. Und nach einer Stunde habe ich immer mal diese Tür aufgerissen und ich wurde nicht laut.
Ja.
Aber ich sag's mal so, danach hat nie wieder irgendjemand Fußball im Flur gespielt. Da hatte ich dieses Label. Und das passiert manchmal. Das passiert dann so aus dem Nichts. Also da passiert erstmal ganz lange gar nichts und dann werde ich irgendwann mal sauer und dann ändert sich danach auch was.
Die hatten danach richtig Angst, Fußball zu spielen, wegen der irren Iris.
Ja, die haben das nicht mehr gemacht, ja.
Okay, kommen wir zurück zu den Shit-Moves. Die sind ja zum Labeling gekommen von dem Shit-Move, den du erzählt hast, jetzt von März. Totale Scheiße, als ganz was Tolles zu verkaufen. Also der Klassiker bei PR. Lektion 1 bei PR.
Ich glaube übrigens, der funktioniert nicht mehr, dieser Shit-Move. Das hat früher super gut funktioniert, als du noch nicht Social Media hattest. Weil da konntest du halt in der Presse etwas ganz anders darstellen. Das ist sogar aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da hat man viele Dinge so verkauft, als ob das ein totaler Erfolg war. Dabei war es eine Katastrophe, was passiert ist. Und ich finde heute, wenn man das immer noch macht und gerade das, wenn es im Social Media stattfindet, dann wirkt das nicht mehr.
Ich gebe dir recht, vor allem, das ist so ein kleines Zwischenfazit zum Thema Shitmoves. Das Negative haftet mehr.
Ja.
Wenn jemand versucht, etwas positiv darzustellen, was eigentlich total beschissen ist, und jemand anderes zeigt drauf und sagt, was soll denn die Verkleidung? Ich sehe doch, dass dahinter Scheiße steckt.
Mhm.
Dann ist das, was lauter durchklingt und was wir alle mehr hören, weil es auch skandalöser ist. Deswegen funktioniert dieser Shit-Move, den du da jetzt von März genannt hast, in der umgekehrten Form viel besser und ist auch viel gängiger. Nämlich etwas, das eigentlich gut ist, als Scheiße darstellen.
Mhm.
Das funktioniert heute auch trotz Social Media besser, selbst wenn die Argumente schwach sind.
Hm.
Guck mal, jetzt auch bei politischen Forderungen zum Klimaschutz, ne? Da sind ja welche dabei. Man kann wirklich nicht sagen, die wären undurchdacht.
Hm.
Aber es ist sehr leicht hinzugehen und Shitmoves zu machen und sagen, Verbotspolitik. Und schon wirkt das Ganze unangenehm.
Auf jeden Fall. Das stimmt auch, dass das umgekehrt mehr funktioniert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Okay, einfach mal keine Überleitung. Haken dran und du hast was Neues? Den nächsten Shit-Move?
Ja, also ich habe so einen Freund, ja?
Mhm.
Oder sagen wir mal Bekannten.
Immer weiter distanziert. Einen Mitmenschen irgendwo auf dem Planeten.
Genau. Und der meldet sich so ab und zu bei mir und dann schickt er mir irgendwas über irgendeine Person.
Ja.
Über die er lästern möchte. Und ich will dann oft nicht lästern. Ich denke da gar nicht so darüber.
Mhm.
Also, dass ich da jetzt irgendwas verurteile. Aber er macht es dann immer wieder. Und das ist sein einziger Weg, um überhaupt Kontakt aufbauen zu können. Und ich fühle mich dann immer so dreckig, wenn der das schafft, dass ich dann auch über die Sache lache oder läster oder sage, wie dumm das jetzt war.
Ja,
ne?
Ja.
Weil er das so charmant macht. Also er schickt was und dann schreibt er was dazu und dann versucht er einen so ganz charmant damit reinzuziehen und dann fühle ich mich ganz schmutzig. Und dann mag ich das nicht, ich will das nicht. Ich habe dann immer das Gefühl, der holt mich auf eine Stufe runter zu sich.
Ja, ich glaube, genau das ist es. Und das ist auch der Shit-Move. Es gibt natürlich auch Shit-Moves, eine ganze Menge, die wir jetzt nicht mit großer Berechnung machen, sondern wir haben eine unterbewusste oder sogar ganz unbewusste Motivation dabei. Und ich würde jetzt mal sagen, dass speziell bei dem, ich weiß ja, von wem du sprichst, und auch bei sehr vielen, die das ähnlich machen, die sich jetzt vielleicht ertappt fühlen oder so, die Motivation ist vielleicht nicht in so einem Fall kühle Berechnung, sondern ich würde sagen, ein bisschen ein Thema mit der Selbstsicherheit oder mit einem Selbstwertgefühl. Weil das ist natürlich naheliegend, wenn man an dem eigenen Wert, an dem eigenen Status Zweifel hat, dass man dann sagt, naja gut, dann hole ich eben alle anderen unter mich oder auf das gleiche Level, die, über die ich lästere, sogar unter mich, denn ich erhebe mich über sie, und die anderen auf mein Level, damit sie mit mir lästern. Freunde sind jetzt hier mit mir unten, Feinde sind noch tiefer unter uns.
Es gibt noch so einen anderen Shit-Move. Das ist Urteilen. Also so, ich hatte mal Besuch bei mir in der Wohnung. Ja. Und dann hat er alles bewertet, was er in dieser Wohnung gesehen hat. Und ich war völlig baff. Also ich habe mich noch nicht mal angegriffen gefühlt.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, was ist das denn? Benimm dich mal, so ungefähr. Ne?
Ja.
Und dann hat er gemeint, eine Cookie-Dose. Du hast ja eine Vitrine für dein Geschirr.
Oh ja, ich kenne das, was du meinst. Ey, aber ich würde sagen, das ist dieselbe Motivation. Das ist auch eine Unsicherheit. Man fühlt sich, wenn das Ganze erfolgreich läuft und du dich jetzt auch verunsichern lässt. Ich muss noch nicht mal aussprechen, was mich daran stört oder was ich daran gerade negativ finde. Es reicht ja schon, die Dinge mit einem negativen Tonfall zu benennen, was du als Urteilen empfindest. Wenn das Ganze funktioniert, werde ich sicherer, weil ich merke, dass du unsicherer wirst. Das dürfte doch die Hauptmotivation sein für so ein Verhalten, oder?
Ja, ich glaube auch, aber das musst du ja erstmal in der Situation checken, ne?
Ja, ja.
Der saß dann zum Beispiel bei mir am Tisch und ich hatte so kleine Gläser, aus denen man Kaffee trinken kann.
Ja.
Die haben so eine doppelte Wand.
Ja, und halten die Temperatur.
Ganz pragmatisch, ja. Weil ich brauche sehr lange, bis ich einen Kaffee fertig getrunken habe. Und dann sitzt er da und meint, sowas macht man nicht. Man trinkt nicht aus diesen Gläsern Kaffee. In französischen Cafés sieht das auch anders aus. Und Bukowski hat das auch nicht so gemacht.
Ah ja.
Und dann dachte ich mir so, was habe ich mir da eingeladen gerade?
Ja, so, das kenne ich auch, solche Stilfundamentalisten. Es ist ein bestimmter Stil, der Wahre ist. Wer sich nicht daran hält, ist sofort ein Schwein, ein Kulturbanause. Hey, das sind perfekte Kandidaten für Findom. Dein Profilbild, das macht man nicht. Bukowski hatte auch nicht so ein Profilbild. Du Schwein, zahl mir Geld. Kann es sein, dass das die zugrunde liegende Psychologie hinter solchen Casting-Formaten ist? Germany's Next Topmodel zum Beispiel. Dass da eine Jury sitzt und sagt, so läuft man nicht, wie du läufst. Man läuft anders.
Ich konnte das schon seit 10 Jahren nicht mehr gucken. Ich fand das so schlimm.
Frage an die Community auch. Selbst die unter euch, die das gerne gucken. Meine Behauptung ist, ihr guckt das aus Interesse daran, wie niedrig das Level an zwischenmenschlichem Umgang sein kann.
Das ist ziemlich gut, wie niedrig das Level sein kann. Doch, das ist es, glaube ich.
Das würde ich jetzt mal euch wohlwollend unterstellen. Aber widersprecht mir gerne. Ich urteile dann auch nicht darüber. Wenn jemand schreibt, nein, ich gucke das, weil ich das wirklich genieße.
Dann verurteile ich das.
Ja, aber Iris, so traut sich jetzt niemand mehr, uns das zu gestehen.
Deswegen, das muss man aushalten.
Das war ein kleiner Shit-Move von mir. Ich wollte das Geständnis einladen, indem ich sage, ich urteile dann auch nicht. Hey, und öffentlich würde ich dann darüber auch nicht urteilen. Nur privat. Ich würde dann privat antworten, du schlechter, schlechter Mensch, du Schwein. Und jetzt bezahl mir Geld.
Ja.
Sackgasse, ne? Heute ist richtig Überleitungs-Iris am Werk.
Ich habe eine Überleitung.
Okay.
Zum nächsten Shit-Move. Wenn nicht mit dir geredet wird,
sondern
mit der anderen Person.
Oh, über Bande spielen. Ja, ja.
Also zum Beispiel, da habe ich eine Geschichte.
Oh, den mache ich gerne. Ja, erzähl.
Den machst du
ja,
gerne?
Ja, den finde ich sehr elegant. Aber das auch nur verdient.
Ich glaube nicht, was ich jetzt erzähle, machst du gerne.
Okay, ja, dann erzähl.
Also, pass auf. In Kreativagenturen ist es ganz oft so, dass so Zweierteams arbeiten. Du hast meistens einen Art Director und einen Texter oder so. Wenn du noch Junior bist, dann wird so das Team gestärkt. Dann heißt es immer, ihr seid im Team, ihr müsst im Team zusammenarbeiten und dann arbeitest du im Team. Und dann irgendwann mal fangen die Chefs an, die Konkurrenz aufzubauen. Also, dass man dann so sagt, hey, heute hast du das aber besonders gut gemacht und zum anderen, ja, das hast du heute besonders schlecht gemacht. Irgendwann mal geht dann so eine weitere Stufe los, wo man einen von beiden abhängt. Und das ist mega spannend zu beobachten, weil das mit super vielen Teams passiert ist, die ich kennengelernt habe. Die waren erst richtig super und man hat gemerkt, die sind so eine richtige geschlossene Einheit. Und theoretisch könnten die ja auch sich so in der Firma aufbauen, dass sie auch was gegen den Chef sagen könnten.
Ja.
Weil sie sehr stark sind, weil sie starke Ideen haben, gut vorankommen. Und dann auf einmal wird einer von diesen beiden auserwählt und der Chef kümmert sich nur noch um die eine Person und sagt dann halt die ganze Zeit, oh, ich glaube, dein Teampartner, der ist noch nicht reif für den Creative Director Posten. Es wurde nur einer von beiden befördert und die Teams sind zerbrochen.
Ja.
Habe ich unfassbar viele Teams erlebt, denen das passiert ist.
Ich verstehe. Ich habe das nämlich, warum ich am Anfang meinte, ich mache das ganz gerne, ist, ich habe es auf wirklich Dialog. Du sprichst mit jemandem, aber das, was du beschreibst, das ist ja nicht nur Dialog, sondern das ist ja wirklich langfristiges Personalmanagement und dann ein Move, um wirklich einen Keil zwischen zwei zu treiben, um ihre gemeinsame Kraft zu schwächen. Insofern, ja, das finde ich auch verächtlich. Was ich meine, ist Folgendes. Du sprichst mit jemandem auf Twitter zum Beispiel und du merkst, ui, da kommt man gar nicht durch mit Argumenten. Da ist jemand auf einem kompletten Shit-Move-Trip. Der geht auf die persönliche Ebene und der versucht gar nicht nachzuvollziehen, was du gerade sagst und so, solche Sachen. Dann ist es ein wirklich eleganter Move, wenn man das irgendwann festgestellt hat, da ist auch gar kein Interesse an Konsens, dass man aus dem Dialog aussteigt und dass man den letzten unverschämten Tweet vom Gegenüber zitiert und es anderen zeigt und sagt, das ist ein Beispiel für destruktiven Dialog. Sollte man an der Stelle abbrechen und seine Energie nicht verschwenden oder was auch immer. Das finde ich sehr elegant, weil man sich nicht aufs selbe Niveau herabbegibt, dem anderen jetzt dann auch zu sagen, ja, wie scheiße du bist und so. Man beendet das und zieht noch einen Nutzen daraus.
Boah, aber da muss ich ehrlich sagen, diesen gleichen Shit-Move habe ich mal erlebt.
Ja.
Nicht auf Twitter. Ich hatte einen Chef, wir mussten auch, ich muss wieder Kreativagentur, ne? Wir saßen da und es gab sogenannte Goldideenrunden. Das heißt, für so Awards musstest du dir besonders kreative Sachen überlegen. Und ich war noch Junior zu der Zeit und habe mir halt, es war halt voll Spaß gemacht, ne? Ich habe mir super viel überlegt und habe diese Goldideen gemacht. Und alle in der Unit, wo ich gearbeitet habe, mussten das machen und bis zum Senior hoch. Und dann hat der Chef sich nach vorne gestellt, als dann diese Runde vorbei war und hat dann gemeint, kommt mal alle zusammen. Dann hat er gesagt, ja, also Iris ist erst 6 Wochen hier und nur von ihr sind die Ideen durchgekommen. Von keinem anderen.
Ja.
Und ich kann dir sagen, was ich für einen Hass danach bekommen habe. Ne?
Ja.
Das war die Hölle für mich.
Ja, aber der große Unterschied, ich kenne das vor allem auch wirklich schmerzhaft. Weißt du, wo du mich gefragt hast, wie ich gelabelt wurde als Kind? In der Schule auch als Streber, unter anderem deshalb, weil Lehrer oft nach Arbeiten gesagt haben, so, warum ist das so schlecht ausgefallen? Wir haben doch geübt. Matthias, deine Arbeit können wir mal vorlesen, als Beispiel.
Und schon geht's.
Das war so beschissen.
Das war richtig beschissen.
Aber der Unterschied zu dem, was ich vorher meinte, was ich elegant finde, ist, du hast ja als Chef in dieser Unit, ja, was du da beschreibst, es gibt ja gar keinen Anlass, das jetzt zu machen. Weißt du, wie ich meinte, im Unterschied zu davor, jemand stellt sich quer, jemand attackiert dich persönlich, jemand wird rhetorisch immer, immer schwächer und polemischer. Dann hast du einen Anlass, irgendwann zu sagen, okay, komm, ich steige hier aus, es ist Energieverschwendung, ich zeig mal, was der letzte Tweet beinhaltet, dass man damit auch das Gespräch beendet. Aber das ist doch was anderes, wenn ich in einer Gruppe, wo alle dasselbe Ziel verfolgen, eine Sache herauspicke und sage, nehmt euch ein Beispiel an. Das habe ich auch auf Theaterproben erlebt.
Ja.
Richtig schlimm. Sind 3 verschiedene Shitmoves, über die wir jetzt gesprochen haben. Den Keil treiben zwischen Leute, das rauspicken, um damit Konkurrenz zu schüren. Und was ich meinte, das Gespräch beenden, wenn es destruktiv ist und sagen, hier, das ist ein Beispiel für schlechten Dialog, nicht
genau.
Für...
Ich habe noch einen Shit-Move.
Okay.
Den habe ich mit einem Kunden erlebt. Wir haben wochenlang auf einen Termin hingearbeitet. Und es war super viel Stress.
Oh, ich glaube, ich kenne die Geschichte. Ja.
Und dann haben wir, es war glaube ich so 3 Wochen oder so mit Wochenendarbeit bis später abends. Und dann war der Kunde da und da war es dann ganz wichtig, dass alle ordentlich gekleidet sind und das ordentlich präsentiert wird. Und wir fangen an zu präsentieren und der hat halt sein Handy nicht auf lautlos, ne? Sally klingelt halt permanent während dem Meeting. Dann hat er sich irgendwelche Memes während der Präsentation angeguckt und hat sie irgendwelchen Sitznachbarn gezeigt und sich darüber lustig gemacht, hat immer mal so halbherzig die Präsentation sich angehört. Und dann hat sein Telefon richtig geklingelt, er wurde angerufen und dann ist er einfach raus und kam erst 45 Minuten später oder so wieder rein. Und dann hat er sich hingesetzt, kurz was über die Präsentation gesagt, aber auch nicht viel und ist gegangen.
Aber weißt du was? Eigentlich ist das gar kein Shit-Move.
Aber der war nicht unzufrieden, Matthias. Die Kampagne wurde danach gemacht. Ja, ja, die wurde wirklich gemacht. Der hat sich einfach 0,0 dafür interessiert.
Klingt sogar danach, dass er weniger Leidenschaft für seinen eigenen Arbeitgeber hatte als für euch.
Ich weiß es nicht.
Für mich klingt das danach, dass da jemand in eine Position gesetzt wird, das Marketing für einen Kunden zu managen und dann aber sich vielleicht dort schlecht behandelt fühlt und sich denkt, ja, meint ihr, ich gebe mir jetzt Mühe? Ich gehe einfach hin zu den Kreativen, wenn die mir ihre Ideen präsentieren, aber ich konzentriere mich nicht und dann sage ich hinterher, ja, top, machen wir.
Nee, ich glaube nicht, weil dem war das schon wichtig, dass der immer als ein krasser Machttyp rüberkam.
Und das war das, was ich vorhin sagen wollte. Es ist eigentlich gar nicht mal ein Shit-Move, weil damit meine ich gerade wirklich Rhetorik-Tricks, mit denen man versucht, Recht zu haben. Aber was er macht, ist, ich will einen Status haben. Ich will gefürchtet werden oder ich will eine Autorität. Und das würde ich dann einen Power-Move nennen. Da geht es um Macht. Und da würde ich sogar eine eigene Folge auch dann dazu machen. Couple of Power-Moves und dann reden wir über diese Dinge. Jetzt würde ich eher weitergehen in diese dreckigen Kommunikationsmittel. Ich hätte auch ein Beispiel, das ich hier auch gerne mal einspielen würde, weil mich das echt, es lässt mich nicht los. Ich habe da öfter drüber geredet, du weißt auch sofort, was ich meine.
Kubiki. Ach, die Kubiki-Geschichte.
Ja.
Ach Leute, der Matthias regt sich da so drüber auf jedes Mal.
Nee, ich würde nicht mal sagen, dass ich Wutanfälle habe, aber ich wünschte mir, ich hätte in der Talkrunde gesessen und es entlarven können und benennen können.
Ja, aber das wäre voll dein Ding, Matthias. So Diskussionsrunden. Du würdest alle vernichten.
Nein, würde ich nicht. Ich würde extrem respektvoll und warm und zugewandt mit allen umgehen, die aufrichtig kommunizieren. Pass auf, hier sind die zwei Motivationen, die man beim Kommunizieren haben kann. Das erste ist Gewinnen und das zweite ist etwas lernen. Alle, die etwas lernen wollen, damit meine ich ja mich selbst auch, ich verlange von mir auch, dass ich in Gespräche gehe und dabei vom anderen etwas lerne, was ich noch nicht weiß, egal welche Ansichten wir haben. Und wenn das misslingt, wenn da jemand sitzt und sagt, nee, ich will nichts lernen, ich will gewinnen, dann bin ich nicht mehr respektvoll, warm, zugewandt. Ich bleibe zwar dabei, dass mein Anspruch ist, ich will was lernen, aber was ich dann lernen will, ist, wie ich es jetzt am besten schaffe, den anderen zu entlarven oder wie du so schön sagst, zu vernichten in der Runde. Ich komme mal zu dem Beispiel, ja? Eine Maybrit Illner Runde und es ging um alle nicht ganz dicht oder alles dicht machen. Alle nicht ganz dicht fand ich besser. Kubiki war zugeschaltet und in der Runde saß Mai, die wir übrigens als ein Beispiel für einen National Treasure bezeichnen würden.
Auf jeden Fall.
Und sie hat auch was wirklich Tolles gesagt in der Runde. Sie hat gesagt, es ist doch eigentlich schade, dass wir so viel Aufmerksamkeit dieser Aktion gönnen, die einen destruktiven Dialog angestoßen hat. Und wir brauchen doch einen konstruktiven Dialog. Das ist ein Angebot für Common Ground für alle. Weil das vernichtet ja auch niemanden. Und es lädt alle, die sich an der Aktion beteiligt haben, dazu ein, zu sagen, ja stimmt, konstruktiver Dialog wäre besser. Das sagt sie. Darauf sagt Kubiki Folgendes.
Ja, zunächst einmal kann ich nicht beurteilen, was eine konstruktive und eine destruktive Diskussion ist. Das maße ich mir gar nicht an.
Das würde ich sagen, ist ein Shit-Move namens indirekte Unterstellung. Dass jemand, der gerade ein Angebot macht für ein gutes Gespräch, sich etwas anmaßt, dass Mai sich anmaßt, unterscheiden zu können zwischen konstruktiver und destruktiver Diskussion. Also erstens, wenn er sich das nicht zutraut, diesen Unterschied zu sagen, warum ist er dann in der Politik? Ist es nicht eine Grundvoraussetzung, dass man unterscheiden kann, ob man gerade mit jemandem spricht, der einfach nur destruktiv ist, den gemeinsamen Dialog hässlich machen will, mit Shitmoves spicken will, persönliche Angriffe machen will? Kann er das nicht unterscheiden? Also kann der was? Ist wirklich meine Frage, kann der irgendwas?
Ich glaube, der kann sehr viel. Aber ich glaube, der kann sehr viele Shit-Moves.
Absolut.
Dem geht es ja nicht darum, dass er wirklich eine konstruktive Diskussion führt.
Zumindest in dem Kontext wirklich einfach mal gar nicht.
Nee, dem geht es ums Gewinnen. Ich glaube, der kann einfach auch wirklich so reden, dass er nicht von seiner eigenen Meinung redet, sondern einfach so guckt, was ist jetzt taktisch das Klügste ist, so und so zu tun. Und klar, es war ein totaler Shit-Move, den er gemacht hat, aber der kommt momentan eh nicht so gut weg.
Nein, das zwar nicht. Mir geht es auch gar nicht mal so sehr darum, dass ich auf den Leuten selbst herum hacken will, aber jetzt heute in dieser Folge über Shit-Moves zu reden und einen wirklich, man lernt doch an Beispielen viel klarer,
was da gemacht wurde. Ist ein guter Shit-Move, ja.
Und ich glaube, in Talkshows, das ist wirklich ein Sammelsurium von Shit-Moves, die aber halt leider ständig unentlarvt bleiben und leider ständig wirken.
Aber daraus könnte man doch was machen, Matthias. Mach doch so eine neue Shit-Move-Reihe.
Das stimmt. Die erste Sache, die ich auf TikTok gemacht habe, war eigentlich Rhetorical Shit Moves.
Es war auf Englisch, es waren deine ersten Videos, aber wenn du das jetzt machen würdest...
Ich mache das neu, du hast recht. Ich würde auch hier dazu aufrufen, dass ich die Community dazu ganz gut gebrauchen könnte. Ihr könnt mir eine Sprachnachricht schicken, in der ihr den Shit Move, wenn ihr keinen Namen dafür habt oder so, sondern nur eine Geschichte erlebt habt, wo ihr sagen würdet, hey, das war doch ein rhetorischer Shit Move, dann könnt ihr mir die erzählen oder schreiben. Wenn ihr aber schon den Namen dafür kennt... Also über ein paar würde ich gleich gerne auch noch sprechen, so die gängigsten und so Whataboutism und diese ganzen Sachen. Dann schickt mir doch einfach diesen Shit-Move, beispielsweise ad hominem, bei TikTok in der Rubrik Stelle mir eine Frage. Weil ich kann diese Kommentare, diese Fragen einfach nehmen und darauf ein Video machen. Und das würde ich jetzt in nächster Zeit machen. Ich mache wieder eine neue Content-Reihe, rhetorische Shit-Moves, aber die mache ich dann halt auf Deutsch.
Das finde ich wirklich sehr gut.
So, ad hominem. Weißt du, was das ist?
Oh, ich hab's vergessen. Was war das nochmal?
Das ist, wenn man sich gar nicht mehr um die Sache kümmert, sondern plötzlich anfängt, die Person selbst anzugreifen.
Ach genau, das ist ja das, was eigentlich gerne auf Twitter immer gemacht wird, weil Rezo.
Ja, genau.
Der hat ja blaue Haare.
Richtig, perfektes Beispiel für ad hominem.
Das liebe ich ja, wenn so eine dumme Antwort kommt.
Ja, aber es gibt einen, auch aus dieser ad Reihe, ja. Also ad heißt immer, wogegen es sich richtet oder welche Ressourcen es versucht anzuzapfen. Mhm. Und es gibt da einen, da bist du eine kleine Meisterin drin.
Was?
Ad populum. Das richtet sich ans Volk. Guck, ich habe recht, denn das Volk sagt das auch.
Hallo? Also bei unserem
nächsten... Das machst du gerne.
Matthias, bei unserem nächsten Streit, ja, hole ich Instagram dazu.
Genau das meine ich.
Und dann machen wir eine Umfrage und ich sag dir, die werden vielleicht auf meiner Seite sein.
Vielleicht. Und selbst wenn sie es sind, heißt das nicht, dass du recht hast.
Hey, aber ich bin doch gar nicht so, dass ich dann immer recht haben will. Wie oft komme ich zu dir und entschuldige mich danach?
Und ich mich bei dir. Und weißt du was? Wir beide sind eigentlich sowieso kein richtiges Paradebeispiel für ständige Shitmover, weil wir machen ja genau das, was Shitmoves entkräftet. Das ist eigentlich hier das Schlussfazit der ganzen Folge, aber wir können es auch wieder an der Stelle jetzt hier schon sagen. Was ist das Beste, womit man sich gegen Shitmoves wehrt?
Aufrichtig sein.
Ah ja, das wäre ja dann, als würde man das Tit for Tat sein lassen. Ich mache einen Shit-Move, du bist aufrichtig. Das ich mache wieder einen Shit-Move, du bist wieder...
Ja.
Dann bist du Jesus.
Ja, genau, das Jesus-Programm.
Jesus kann nicht gut verhandeln und Jesus kann auch nicht gut mit Querdenkern diskutieren.
Genau, alle, die jetzt gerade sagen, wovon redet ihr da? Hört euch die letzte Folge...
Vorletzte, Games.
Games an.
Es gibt eine Formel auch dafür, was man gegen Shit-Moves machen soll. Die heißt Name it and tame it. Charmant benennen. Das heißt, nicht dem anderen dann an den Kopf knallen, ey, ich habe das durchschaut, du machst gerade ad hominem, du machst gerade ad populum, du machst gerade...
Oh, wie schlimm. Matthias, was für ein Akademikerstreit. Oh, du hast gerade ad populum gemacht.
Ja, genau.
Das ist ja fürchterlich.
Das meine ich ja, so sollte man es nicht machen. Sondern charmant, einladend. Den anderen fragen, glaubst du denn, dass das ein starkes Argument wäre, selbst wenn die Mehrheit deiner Meinung war? Folgt daraus nicht, dass die Mehrheit immer recht hat und zeigt uns da nicht eine ganze Menge an Geschichte, dass das einfach nicht der Fall ist. Das ist ein bisschen charmanter, weil dann kann der andere ja schlecht sagen...
Das ist nicht charmant, Matthias, das ist schon wieder ein Shit-Move von dir.
Warum?
Weil du das immer machst, wenn ich dir dann sage, hey, ich war nicht die Einzige, die das so gesehen hat an dem Abend.
Ja, das
waren auch ein paar andere.
Das muss ich wirklich benennen, weil dann sage ich nicht ad populum, sondern... Es ist einfach auch unfair, wenn du das machst, weil die anderen sind nicht da, um zum Beispiel deine Formulierungen zu entkräften und zu sagen, nee, ich weiß zwar, was du meinst, Iris, aber ganz so würde ich es nicht formulieren. Matthias war kein Psycho an dem Abend, sondern er hatte vielleicht ein, zwei Momente, in denen er ein bisschen schroff war, Ja, das kann ich bestätigen. Aber der war kein Psycho, hör auf, das zu sagen. Und dann zu sagen, die anderen haben
es auch. Ich habe noch nie gesagt, dass du ein Psycho bist. Ich habe das noch nie über dich gesagt.
Das stimmt. Das war jetzt eine Unterstellung von mir, ne?
Ja!
Es macht aber Spaß auch. Also Shitmoves machen schon auch Spaß. Es kommt drauf an, ob man das in guter Absicht macht, weil man Spaß miteinander hat und weil man sich auch so ein bisschen sticheln will damit. Oder ob man wirklich den anderen damit total vorführen, besiegen, übertreffen will. Weil wir beide, wir gehen ja eigentlich schon, selbst wenn wir Shitmoves benutzen, grundsätzlich schon respektvoll miteinander um.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich würde mich, das ist jetzt vollkommen aufrichtig, was ich sage. Ich würde mich niemals wohlfühlen, wenn ich dich einfach nachhaltig in der Tasche hätte und besiegt hätte und wüsste, wenn die aufmuckt, dann mache ich einfach Shitmove, Shitmove, Shitmove und dann kann die nichts mehr machen, fertig. Das will ich nicht haben. Du?
Matthias, es ist so eindeutig, dass du das nicht willst. Du machst ja auch nach 14 Stunden Arbeit, lernst du abends noch Russisch.
Da.
Du brauchst immer eine Challenge.
Всё отлично.
Und ich mache da mit. Ja. Nee, ich bin genauso, ich könnte das auch nicht. Der Bulle, über den werden wir auch mal reden in einer Folge. Mhm. Liebe Grüße an Bulle, falls er zuhört. Bulle ist einer der, kann man schon so sagen, größten Werber, die es so in Deutschland gab. Faszinierende Person, passt auch perfekt zur Folge Shit Moves.
Oh, und Power Moves eigentlich. Wahrscheinlich.
Und Power Moves.
Komm, dann lass uns ihn doch, das bereiten wir ein bisschen vor, dass auch Bulle mit den Anekdoten in der Folge Power Moves vorkommt.
Unglaublicher Mensch, Leute. Sehr umstritten. Mhm. Aber Bulle hat mal was ganz Tolles über Beziehungen gesagt. Mhm. Kam irgendwann zu mir und hat gemeint, in einer echten Beziehung, die gut funktioniert, brauchst du zwei Dinge. Mhm. Respekt und Faszination füreinander.
Ja.
Und da habe ich wirklich dann den ganzen Abend drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ey, das ist schlau.
Ja.
Stimmt. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber fand ich echt gut.
Ich meine, ich hatte mir eine ganze Liste von Shitmoves aufgeschrieben. Zum Beispiel Whataboutism habe ich ja auch vorhin schon erwähnt.
Mhm.
Als ich ein Video über Whataboutism gemacht habe auf TikTok, da habe ich auch Einwände bekommen, nämlich zu sagen, ey, das ist Whataboutism, dass das selbst auch ein Shitmove wäre.
Mhm.
Weil es manchmal angebracht ist, also falls irgendwer den Begriff noch nicht kennt, Whataboutism, dass man quasi das Thema wechselt und über etwas anderes spricht, um es so klingen zu lassen, als hätte man ja da recht und deshalb in allen Punkten recht.
Mhm.
Ja. Klar, wenn ich eigentlich nicht wirklich die echte Definition von Whataboutism mache, sondern einen angebrachten Vergleich ziehe, einen durchdachten Vergleich, dann ist es natürlich ein Shit-Move, wenn der andere sagt, ja, aber das ist jetzt Whataboutism.
Mhm.
Das wird sowieso ganz gerne gemacht. Auch auf Twitter liest man ganz oft, naja, nicht alles ist ein Vergleich, was hinkt. Ne? Wenn jemand sich Mühe gibt, einen guten Vergleich zu machen und das dann einfach weggewischt wird, indem man sagt, ja, der Vergleich hinkt halt. Oder halt an der Stelle dann wirklich den Shit-Move zu machen. Ja, das ist jetzt Whataboutism, bleiben wir beim Thema.
Bleib beim Thema, Matthias.
Okay, ich konzentriere mich. Es geht mir darum, zu entlarven, dass es nicht fair ist, jemandem zu sagen, dein Vergleich hinkt.
Mm.
Oder du wechselst hier das Thema. Einfach nur, als wäre das allein schon ein Argument. Weil es ja nun wirklich schwierig ist, oder? Einen Vergleich zu ziehen, der gar nicht hinkt, der keinen Aspekt hat, der sehr anders ist als das, womit man es vergleicht. Weil sonst müsste man ja eigentlich dasselbe nehmen und nicht irgendwas Ähnliches, oder? Das Wichtige beim Vergleich ist, ob man sich aufrichtig und fair Gedanken darüber gemacht hat, ob dieses, das heißt, das Tertium Comparation ist.
Was?
Das Dritte des Vergleichs, das bedeutet die Gemeinsamkeit der beiden Dinge, die man vergleichen will. Der Kern, um den es einem geht. Ob das ein faires, aufrichtiges Argument bildet.
Wer hat diesen Begriff etabliert? Wie heißt das nochmal?
Tertium Comparationis, das Dritte des Vergleichs. Der Punkt.
Wo kommt es her?
Aus dem Lateinischen. Die ganzen.
Es war so ein Lateiner, der das gemacht hat.
Ein Lateiner, ja. Ja, altes Rom, da gab es doch unglaublich eine rhetorische Kultur. Da wurden doch Reden geschliffen und rhetorische Mittel angewendet und so. Und da wurde natürlich auch Rhetorik analysiert. Und da wurden Begriffe für die Analyse gefunden. Daher kommt ja auch ad hominem, ad populum und so weiter. Diese Begriffe, das ist alles Latein.
Aber dann habe ich eine Frage, ja? Warum sind diese rhetorischen Shitmoves, warum ist das erst seit einem Jahr überall präsent?
Ist es nicht? Das sind schon auch Themen, womit zum Beispiel Schopenhauer sich extrem
ich weiß,
viel
ich
auseinandergesetzt
hab mich ja, hat. Ich weiß, ich habe mich früher auch mit diesen Themen auseinandergesetzt, weil ich ja mich mit Schopenhauer und so auseinandergesetzt habe. Aber da war das in meinem Studium dann.
Ich verstehe.
Das haben bestimmte Leute nur gewusst.
Ja, genau. Es war nicht so in den sozialen Medien überall.
Ich sag dir, meine Mutter wird bald zu mir sagen, ey, du hast gerade einen Art Hominem gemacht, ja. Und es ist gerade so mitten in der Gesellschaft drin und ich frage mich, woher kam das?
Ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass wir in einer Phase leben, in der Populisten wieder sehr viel Erfolg haben können und dass sie eben sehr viele Shit-Moves einsetzen.
Mhm.
Und dass es nichts anderes gibt als diese Formel Name it and tame it. Es muss benannt werden, um es in den Griff zu kriegen. Das Schlimme an Shit-Moves ist, man kann ja in 6 Sekunden 6 Shit-Moves raushauen und dein Gegenüber braucht jetzt 6 Minuten, um sie alle zu benennen.
Mhm.
Und deswegen ist das so eine mächtige Waffe in einem unehrlichen Dialog, in einem endlichen Spiel statt einem unendlichen Spiel, wie wir es bei Games hatten. Ja? Wenn man wirklich nur gewinnen will und danach gar nicht weiterspielen will, dann ist es effektiv, mit schwarzer Rhetorik, mit Heuristik, mit Shit-Moves ans Werk zu gehen. Und das Einzige, was wir machen können, ist uns gut auskennen damit, welche Shitmoves es gibt und sie benennen und sie damit entkräften. Ich wüsste nichts anderes. Ich glaube, das ist der Grund, Iris, warum das gerade wieder so viel benutzt wird und warum das in aller Munde ist. Was denkst du? Hast du noch eine Idee?
Ich habe mich gefragt, ob das durch TikTok kam.
Oh ja.
Genauso wie Geringverdiener. Das fand die so witzig.
Ja, so Trends.
Ja, ist spannend.
Es gibt auch einen Shitmove, den die Medien machen. Der wird auch in letzter Zeit oft benannt und da werden Artikel drüber geschrieben. Der heißt False Balance, also falscher Ausgleich, falsche Balance. Das ist ganz viel natürlich in Bezug auf Corona. Das kann auch ein Grund sein, warum Shitmoves gerade so viel besprochen werden. Wenn es einen Konsens unter allen gibt, die forschen und Wissenschaft betreiben, also sagen wir fast allen, ja, 95 bis fast 100% der Leute sind sich einig, okay, dieses Thema, diese Frage, die wurde so gründlich studiert und peer-reviewed und so. Wir haben hier Konsens. Das ist gut erforscht. Aber eine kleine Minderheit sagt, nein, das stimmt nicht.
Strichcodes auf Produkten programmieren die Produkte und dich, also die schaden deiner Gesundheit.
Super Beispiel, exakt das. Also, die Mehrheit ist sich einig, Strichcodes haben nichts damit zu tun, was in der Flasche ist. Und 5 Verrückte sagen, ja, nein, das, was du gerade gesagt hast. Und dann wird von beiden Gruppen jeweils eine Person in eine Talkshow eingeladen und die beiden sollen streiten. Dann entsteht trotzdem bei uns allen, die sich mit dem Thema, zum Glück, weil wir ein Leben haben, noch nie näher beschäftigt haben, entsteht trotzdem dieses Bild, aha, 50-50. Die einen sagen, das ist so, die anderen sagen, das ist so nicht. Ja.
Aber wenn wir jetzt schon bei 50-50 mit Strichcodes sind, ne?
Ja.
Wäre es verwerflich, wenn wir so ein Business eröffnen würden, wo wir solche, weiß ich nicht, durchgestrichenen Produkte verkaufen? Oder da gibt es auch solche Dinger, wo du dann diese Strichcodes drauflegen kannst, damit die nicht mehr programmiert sind.
Du, ich war mal in einer Beziehung, wo Produkte auf die Blume des Lebens gelegt wurden, um sie zu entenergetisieren. Ja, ja. Ich kenne das Verhalten. Es ist im Prinzip nichts anderes als zwangsneurotisch. Das kann harmlos sein, das kann aber auch richtig anstrengend und zeitstehlend sein. Und der Einstieg zur puren Wissenschaftsleugnung. Ja, und ich glaube, weißt du, um zurückzukommen dazu, ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit ein Grund ist, warum das gerade so viel in aller Munde ist, weil halt das auch einer der schlimmsten Fehler der Medien ist, dass sie diese False Balance die ganze Zeit bringen. So dass wir als Konsumierende dieser Medien in ganz vielen Themen das Bild bekommen, die Wissenschaft ist sich da gar nicht einig und das ist, die eine Hälfte sagt so, die andere Hälfte sagt so. In den meisten Themen ist das einfach nicht der Fall.
Und haben wir einfach so ein Problem mit dem Journalismus momentan?
Ja.
Dass die halt sehr angewiesen sind auf die Abonnenten und wer zahlt denn? So Leute wie wir aus der Zielgruppe, das kennen wir aus der Werbung.
Ja.
Wir geben ungern Geld im Internet aus.
Ja.
Wir mögen es kostenlos irgendwie Nachrichten zu konsumieren und so.
Ja.
Und das muss man den Corona-Leugnern lassen. Die haben viel Geld dagelassen überall. Die haben die anderen unterstützt.
Ja.
Und das haben sich jetzt halt ein paar Zeitungen auch gedacht und haben sich gedacht, hey, da können wir doch noch mehr Geld irgendwie damit machen.
Na klar. Übrigens ist das auch in dem Beispiel, was wir vorher hatten mit Kubicki, was Mai in dieser Talkrunde auch gesagt hat, dass es leider kalkulierte Aufmerksamkeitsökonomie ist, wenn man halt destruktive Dialoge anstößt
ja.
und passiv-aggressiv ist, Ja, dass man sich vorher schon darauf verlassen kann, darüber wird mehr geredet, das wird mehr geklickt.
Aber ich finde es voll toll, dass viele das kritisieren und das blicken und sagen, hey, das, so kann das ja nicht weitergehen. Und da merkt man einfach, wie krass uns gerade diese Zeit verändert.
Ja. Deine Formulierung mit diesem jeder, wenn jeder so, ne, so hast du es gerade gesagt, oder? Mhm. Das bringt mich noch auf einen Shit-Move, den ich gerne sagen möchte. Das Dammbruch-Argument, weil das habe ich früher oft gehört. Das ist mir in meiner Kindheit oft begegnet. Mhm. Wenn ich was Bestimmtes wollte, dass ich es nicht bekam mit dem Argument, wenn jeder das so sehen würde, wenn jeder das denken würde, wenn jeder das wollen würde, was dann? Wo ich mir immer dachte, was ist denn das für ein Argument? Das habe ich als Kind dann schon, meinte ich so, ja, und was mit einer Packung Milch kaufen im Supermarkt. Wenn jeder das zum gleichen Zeitpunkt machen wollen würde, dann wäre der Vorrat leer in 5 Minuten. Es ist nun mal nicht so. Das ist kein Argument zu sagen, wenn jeder so denken würde wie du. Leider denkt nicht jeder so wie ich.
Aber guck mal, wir haben ja jetzt ganz viele Shit-Moves, ja?
Ja.
Welcher ist der effektivste?
Wir wollen ja eigentlich nicht wieder zurück auf Laschet, weil man immer schlechte Laune kriegt, wenn man über ihn redet, ne?
Mhm.
Aber ich habe einen Artikel gefunden, der mir echt gut gefallen hat, weil der deine Antwort, also die Antwort auf deine Frage perfekt gibt. Der zählt, glaube ich, 36 Arten auf, eine Frage nicht zu beantworten.
Mhm.
Und dass Laschet eine 37. erfunden hat. Gar nicht erst zu erscheinen. Das würde ich sagen, ist das Effektivste.
Ja, das stimmt.
Die komplette Grundlage des Gesprächs wegnehmen. Wenn man schon da ist, wenn man nicht weg kann, dann ist das Effektivste, der Lauteste zu sein. Das ist der effektivste Shit-Move. Wenn du einfach alle anderen übertönst, dann kannst du ja sagen, was du willst. Man hört ja eh nur dich. Was denkst du, ist der Effektivste oder hast du einen Lieblings-Shit-Move?
Also ich glaube, du hast ja gerade den Lautesten benannt.
Ja.
Ne? Ich habe sofort an Trump gedacht.
Mhm.
Und habe mir gedacht, er hat ja damals nicht einfach nur laut gesprochen, sondern er hat eine Sehnsucht geweckt.
Mhm.
Oder beziehungsweise nicht geweckt, sondern beantwortet. Er hat diese Sehnsucht nach, wir wollen jetzt einen Politiker so reden hören wie einen einfachen Menschen.
Ja.
Keine verschachtelten Sätze. Ich möchte einfach verstehen, was er sagt,
ja,
ohne dass es mir zu taktisch daherkommt.
Koffiffe. Jeder versteht, was gemeint ist, na klar. Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Wir hatten es ja auch letzte Folge schon so angetickt. Taktische Empathie, ne?
Genau das ist es, was Shit-Moves total ausmacht,
ja,
wenn sie richtig erfolgreich sind. Man guckt in den zeitlichen Kontext, wie passt es gerade gesellschaftlich rein.
Ja.
Wir haben das mit der Gender-Debatte aktuell.
Ja.
Und mit vielen anderen Themen, wo man einfach merkt, da sind so viele Shit-Moves.
Du hast recht. Ja, ich glaube, das ist es. Wir können hier jetzt die ganze Liste der benannten existierenden Shit-Moves abklappern. Wenn man sie wirklich erfolgreich anwenden will oder, ne, gucken will, was ist der erfolgreichste, wie du fragst. Dazu gehört noch sehr viel mehr, als sie einfach nur geübt zu haben. Dazu gehört Timing, Gespür für Zeitgeist und das ist das, was leider manche Shitmover extrem gut drauf haben.
Apropos Timing, überlegt euch immer, wann jemand etwas zu euch sagt.
Oh, sehr gut.
Das ist so wichtig, wann jemand etwas sagt.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich diesen Satz von dir zum ersten Mal gehört habe, hatte ich erstmal ein Rätsel, weil ich finde ihn wirklich klug, aber ich habe ganz schön Beispiele gebraucht oder von dir erklärt zu bekommen.
Ich kann ein ganz einfaches
um zu checken,
Beispiel machen,
was du damit meinst. Ja.
Da haben wir einen neuen Kunden bekommen und der Kunde hat mich direkt angerufen und wollte sich vorstellen beim ersten Gespräch und hat direkt klar gemacht im ersten Gespräch, dass er nichts von der kleinen Agentur hält und dass er uns jetzt richtig rannehmen wird.
Naja.
Und da wusste ich sofort, das ist Bullshit, was er da gerade redet. Das ist jetzt eine total taktische kleine Scheiße, was da gerade passiert. Wollen wir mal sehen, wie das Spiel weitergeht.
Ja.
Das ist zu unserem Vorteil ausgegangen.
Weil es zu einem Zeitpunkt kam, das ist das, was du meinst, mit wann jemand etwas sagt.
Ja.
Wo diese Person noch gar nicht wissen konnte, wie die Zusammenarbeit mit uns sein würde. Also hast du es sofort als Taktik entlarvt. Richtig?
Genau.
Iris, wir haben eine lange Folge. Ich würde wirklich vorschlagen, wir machen in die Shownotes, habe ich einfach einen Wikipedia-Artikel mit diesen ganzen, da heißt es, genauso wie du stur statt strunzdumm sagst, das ist ein schöner Euphemismus. Es heißt nicht Shitmoves, sondern die Wikipedia-Liste heißt Typen von Argumenten. Und da sind eine Menge Typen von Argumenten, die einfach nur unlogisch und hinterlistig sind. Die packen wir in die Shownotes.
Packst du noch den Artikel mit den 35 Methoden, eine Frage nicht zu beantworten?
Oh, sehr gute Idee. Ja, genau. Das kommt auch in die Shownotes.
Das die 36. war ja die Laschet-Methode.
Genau. Also da habt ihr echt eine Riesenliste an Shit-Moves. Und als Outro, Iris, habe ich eine spontane Idee.
Ja.
Wollen wir nicht als Outro den 36. Move machen?
Also gar kein Outro?
Genau, kein Abschied, kein Outro.
Ja, finde ich gut.